MovieCast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Season 1. Kontakte.
Musiken, Medien, Kulturen.
Ich glaube, dass der digitale Computer als erstes universelles Werkzeug eines ist, das uns sehr viele Fragen aufwirft. Auch bezüglich Domänen, von denen wir bis jetzt geglaubt haben, dass sie exklusiv der Menschen und dem menschlichen Geist vorbehalten sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Konzepte von Kreativität und künstlicher Intelligenz in der Musik. KI ist ein Thema, welches seit einigen Jahren immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.
In vielen mag es ein unwohles Gefühl hervorrufen. Andere sehen darin Chancen und Unterstützung im Alltag. Dieser Podcast soll sich mit dem grundsätzlichen Konzept von KI befassen und mit den Anwendungen in der musikalischen Praxis. Neue Technologien werden kritisch beobachtet und man stellt sich die Frage, ob durch die rasante Innovation Existenzen in Gefahr gebracht werden.
Eingangs hörten wir Herrn Prof. Dr. Florian Hollerwegers Stimme. Er ist derzeit Professor für digitale Innovation an der HFMT Köln und hat uns zahlreiche Fragen über die sogenannte Computational Music Creativity beantwortet.
Der Begriff der Computational Music Creativity stellt sich quasi der Frage, können Computer kreativ sein und welche Rollen können sie übernehmen in einem musikalischen Kontext spezifisch in der Hinsicht. Also wenn man vielleicht da noch ein bisschen tiefer bohren würde, dann erweitert sich die Frage quasi auf die Frage, können Computer Verhaltensweisen an den Tag legen, die ein neutraler Beobachter als kreativ bezeichnen würde.
Die Computational Music Creativity befasst sich also genau mit den Fragen, die wir uns vermutlich alle bezüglich KI in der Musik stellen. Fragen zu den Möglichkeiten von künstlichen Intelligenzen, Rollen, die sie einnehmen können, wodurch indirekt weitere Fragen wie nach dem Wesen von Kreativität aufgeworfen werden. Als Untermalung hörten wir ein Stück, welches von einer KI komponiert und performt wurde. Das klang doch kreativ, oder nicht? Aber was ist Kreativität überhaupt?
Für mich persönlich ist natürlich die Synthese ein zentraler Punkt. Also dass ich quasi als Kreativtätiger Wissen synthetisiere, bereits vorhandenes Wissen synthetisiere. Das kann durchaus spontan sein und dass dabei was Neues rauskommt, also was quasi nicht vorher schon da war. Also man könnte quasi sagen, die durchaus auch spontane Synthese von durchaus auch impliziten Wissen. Ja, also was meine ich mit Wissen? Wissen ist oft gerade als Musiker oder Musikerin zum Beispiel etwas, was eher im Körper situiert ist als im Kopf. Und wenn ich zum Beispiel improvisiere, dann rufe ich ja auch irgendwo vorhandenes Wissen in meinem Körper zum Beispiel ab. Also ich vollführe Bewegungen, die ich früher schon mal vollführt habe, auf dem Instrument zum Beispiel. Aber es entsteht dadurch halt idealerweise etwas Neues. Und das vielleicht dadurch, indem ich eben Vorhandenes synthetisiere in etwas Neues. Und für mich ist aber zum Beispiel wichtig, dass diese Synthese oft sehr spontan funktioniert. Das ist der klassische Moment oder der stereotypische Moment, wenn man unter der Dusche steht zum Beispiel, ne? Und man hat einen genialen Einfall, einfach deshalb, weil man mal Pause hatte und nicht drüber nachgedacht hat. Also das sind, glaube ich, zentrale Elemente. Es gibt eine exzellente Literaturreview von Cannavalini und Rodin dazu und die sammeln so etwas Literatur zu den Themen. Die haben zum Beispiel von Jordanus und Keller gesammelt 14 Dimensions of Creativity oder auch, was mir zentral erscheint, ist diese Unterscheidung einerseits, dass Kreativität sich dann äußert, wenn ich etwas Neues schaffe und wenn ich diesem Neuen einen gewissen Wert zuordne. Und das wirft wiederum die Frage auf nach diesen Four Perspectives on Creativity, Rhodes, Lamb, Brown und Clark. Also einerseits das Produkt, es gibt ein Artefakt, das diese Neuheit an den Tag legt und dem wir einen gewissen Wert zuordnen. Auf der anderen Seite gibt es die Person, also diesen Human oder Non-Human Agent, der kreativ ist. Da ist eben zum Beispiel die spannende Frage, könnte dieser Agent auch ein Computer sein? Dann gibt es den Prozess, der auch im Vordergrund steht, also wie werden diese kreativen Artefakte überhaupt erzeugt? Und andererseits das, was hier als Press bezeichnet wird, also die Gatekeepers, wer entscheidet eigentlich, ob ein kreatives Artefakt einen Wert hat? Ja? Auch hier wichtig, Margaret Bowden hat dazu geschrieben, zu der Frage, was ist Kreativität eigentlich und unterscheidet zwischen kombinierender Kreativität, also ich nehme vorhandene Ideen und kombiniere sie miteinander. Aber andererseits eben auch diese explorative Kreativität, also ich nehme einen Ideenraum und ich bewege mich frei in dem und lasse auch zu, dass Sachen spontan sich äußern können oder dass Ideen spontan entstehen können. Und dann eben diese Idee, dass ein Level höher noch diese transformative Kreativität gibt, wo ich auf einmal auf neue Ideen stoße, die in diesem ursprünglichen Ideenraum eigentlich gar nicht vorhanden waren. Also so als der heilige Gral der Kreativität, könnte man sagen quasi.
Kreativität ist also ein Prozess der Synthese und oft das Ergebnis von bewusstem oder unbewusstem Arbeiten. Aber auch der Zufall und Spontanität scheinen bei kreativen Prozessen eine wichtige Rolle zu spielen. Der Zufall ist aber im Gegensatz zum kreativen Schaffen nicht zielgerichtet und erfolgt unkontrolliert. Beide Konstrukte sind also eng verwoben. Was sagt Florian Hollerweger zu diesem Zusammenhang?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil die beiden halt so eng zusammenhängen. Es gibt ein schönes Zitat von Gottfried Michael König, Computermusiker der ersten Stunde. Und ich muss paraphrasieren, aber ich glaube, es geht ungefähr so: Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist der Zufall. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass in der frühen Computermusik und auch in der seriellen Musik, aus der sie natürlich im Endeffekt entstanden ist, auch bis zu einem gewissen Grad, sehr bald erkannt wurde, dass dieser Gedanke, alle Prozesse kontrollieren zu wollen, irgendwann zum Scheitern verurteilt ist, weil man halt mit dieser Fülle von Parametern einfach kämpfen muss, die man zu jedem Zeitpunkt definieren muss dann auch. Also wo quasi die Möglichkeit, musikalische Parameter zu definieren, dann eher zu einer Last wird. Ich habe den Moment selber gehabt, wie ich, nachdem ich jahrelang Computermusik studiert habe und dann das erste Mal nach längerer Zeit eine Geige in die Hand genommen habe wieder und selber komplett erstaunt war, wie viele Parameter man mit dem Ding total spontan kontrollieren kann, ohne viel drüber nachzudenken, einfach nur, weil man es als Kind gelernt hat. Und man muss diese Entscheidungen nicht fällen, weil der Körper trifft sie für einen, so quasi. Und ich glaube, die serielle Musik und auch die Computermusik hat dann sehr bald entdeckt, dass der Zufall da hilfreich sein kann, weil er gewisse Entscheidungen für einen quasi übernehmen kann. Und das ist natürlich ein sehr feiner Grad, auf dem man sich da bewegt. Also welche Prozesse überlässt man dem Zufall? Welche entscheidet man besser selber? Aber mir scheint es so, jetzt nur aus der rein persönlichen, anekdotischen Erfahrung zu sein, dass der Zufall im kreativen Prozess natürlich eine enorm wichtige Rolle spielt. Und das äußert sich zum Beispiel in der Lehre. Bei mir ist ja oft so, dass Studierende probieren, in irgendeiner Computermusikumgebung etwas zu programmieren. Und sie haben ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Und in diesem Prozess findet man etwas anderes, das man eigentlich überhaupt nicht beabsichtigt hatte, das aber sehr oft viel interessanter ist als das, was man eigentlich vorhatte ursprünglich. Und das ist zum Beispiel ein Element, wo der Zufall im kreativen Prozess ganz zentral ist. Er aber nicht dasselbe ist, weil man ja eben dieses Ziel gebraucht hat, trotzdem, nur um ironischerweise dann ganz woanders anzukommen. Und das finde ich interessant, weil man könnte ja nicht an diese gleiche Problemstellung herangehen, indem man sagt, ich mache einfach irgendwas, weil wenn man einem Computer versucht zu erklären, mach einfach irgendwas, dann zumindest bei den traditionellen Algorithmen wird er vermutlich genau gar nichts produzieren. Weil beim traditionellen Algorithmus muss ich halt dem Computer das zumindest so genau erklären, damit er irgendwas ausspuckt. Ne? Das ist natürlich ein Punkt, wo, glaube ich, die KI so interessant ist für kreativ arbeitende Leute, weil sie halt merken, okay, da kann ich jetzt dem Computer quasi weniger stringent vorgeben, was ein legaler Input ist. Er spuckt mir auch etwas aus, wenn ich ihm nicht ganz klar definiere, was ich will. Und ich glaube, das ist vielleicht der Reiz von der künstlichen Intelligenz oder vom maschinellen Lernen.
Nun haben wir eine Vorstellung davon, was Kreativität ist. Doch es gilt noch eine Sache zu klären, bevor wir uns mit den Möglichkeiten von KIs, kreativ zu arbeiten, auseinandersetzen können. Was sind überhaupt künstliche Intelligenzen und wie arbeiten sie?
Ja, das ist schon eine ausgezeichnete Frage, weil es den Begriff natürlich schon sehr lange gibt. Den gibt es schon seit den 1950ern mindestens und hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Bedeutung verschoben und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Projektionsfläche, wo alle möglichen Leute alles Mögliche reinlesen. Aber ich persönlich finde den Begriff des maschinellen Lernens mitunter fast ein bisschen aufschlussreicher, weil er ein bisschen den Fokus weglenkt von diesem Anspruch, den wir da auch an die Maschinen zu haben scheinen und ein bisschen auf das hin, was da eigentlich passiert. Also die wesentliche Idee ist eigentlich, dass man unterscheiden kann in der Informatik zwischen klassischen Algorithmen. Das sind quasi Rezepte. Also nimm 3 Eier, nimm 10 Decker Mehl, vermischt, gib Wasser dazu, dann bei 220 Grad etc. Und diese Algorithmen erzeugen Daten. Und bei maschinellem Lernen und bei der künstlichen Intelligenz im Umkehrschluss ist es umgekehrt, dass man diese Algorithmen anhand der Daten adaptiert. Also man hat einen sich anpassbaren Algorithmus quasi, den man erzeugt. Also man ändert das Rezept, basierend auf Erfahrungswerten, wie der Kuchen wurde sozusagen.
Im Zuge dessen wird häufig der Begriff der Blackbox-KI genannt. Was hat es damit auf sich?
Also da gibt es diese Idee der neuronalen Netze, ne, die der künstlichen Intelligenz zugrunde liegt. Computerprogramme sind ja nichts anderes als große Entscheidungsbäume. Also gehe ich nach links oder nach rechts? If, else. Ja, ist so die klassische Grundstruktur beim Programmieren. Die Kunst besteht ja eigentlich nur, sehr viele dieser Entscheidungen möglichst schnell zu treffen. Und bei klassischen Algorithmen folgt das eben einem starren Ablauf. Und bei neuronalen Netzen ist es eben so, dass ich das System halt mit Daten füttere und dann balanciere ich das quasi so aus. Ja, also ich sage dann nicht mehr entweder oder, sondern ich sage, na, so 70% da, 30% da. Und dann tariert sich dieses System quasi selber aus, um zum Beispiel einen Eingang zu imitieren. Ja? Und da kommt der Begriff der Blackbox auch her, weil ich eben nicht einfach nur reinschauen kann und sagen kann, so ist das verschalten, weil sich dieser Algorithmus halt anpasst automatisch und anders ändert.
Künstliche Intelligenzen arbeiten mit Trainingsdaten. Maschinelles Lernen findet auf der Grundlage von oft riesigen Datenmengen statt. Doch interessant ist, welche Auswirkungen diese Daten auf die Entscheidungen haben, die eine KI trifft. Führen Datensätze, die zum Beispiel von Diskriminierung geprägt sind, automatisch zu Ausgaben, die ebenfalls diskriminierende Inhalte aufweisen? Hier hören wir Florian Hollerweger zur Frage, ob KIs diskriminierende und veraltete Wissensstände reproduzieren werden.
Ja, also ich glaube, also das ist für mich auch eine spannende Frage und ich glaube, die wird nur spannender werden in den nächsten Jahren, wenn nämlich die KIs als Input KI-generierte Daten bekommen werden. Also jetzt befinden wir uns ja in einem Prozess, wo das noch weniger der Fall ist, also wo der Datensatz, auf den KIs trainiert werden, nicht selber von KIs erzeugt worden ist, größtenteils. Also ich bin ja studierter Audiotechniker und da lernt man sehr viel über Systemtheorie und Feedbackprozesse. Und das ist eine ganz zentrale Idee von komplexen Systemen, genauso wie man das kennt vom Lautsprecher und dem Mikrofon. Wenn man die zu nah aneinander haltet, dann gibt es irgendwann halt Feedback, weil sich gewisse Sachen verstärken, gewisse Frequenzen verstärken sich. Das ist auch das, was wir jetzt wahrnehmen in sozialen Medien, in Echoräumen und so, die berühmten Shitstorms, da passiert eigentlich was ganz Ähnliches auf systemtheoretischer Ebene. Und mit den KI-generierten Daten wird es nicht recht anders sein. Irgendwann halt werden mit solchen Daten KIs generiert werden. Und dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, okay, werden sich die Ergebnisse dann nicht immer ähnlicher werden und werden dann nicht gewisse Tendenzen verstärkt werden? Und was mir aber ein bisschen fehlt in diesen ganzen Diskussionen, ist, es gibt ja immer noch den Menschen als Element in diesem Kreislauf. Also es ist ja nicht so, dass wir uns notwendigerweise da komplett rausnehmen müssen. Und wenn ich jetzt gerade denke, wie Künstler mit solchen Systemen umgehen, dann ja hoffentlich auf eine Art und Weise, wo sie das machen, was Künstler immer machen, nämlich die Sachen, die ihnen Zusagen behalten und die Sachen, die weniger brauchbar sind, ohne mit der Wimper zu zucken, rauszuschmeißen. Und vielleicht ist das auch ein Punkt in der Diskussion. Mir erscheint sehr oft, dass sich die Diskussion dreht um die Frage, ja, können Computer kreativ sein? Und ist das überhaupt Kreativität, was da erzeugt wird? Und, aber das ist doch kein Mensch, sondern eine Maschine. Ja, aber warum soll es eigentlich erstrebenswert sein, dass die Maschine als solche der kreative Akteur ist? Also warum ist das eigentlich das Ziel Nummer eins? Ich finde es ja schon mal als Komponist ganz brauchbar, wenn ich sagen kann, okay, generieren wir mal 40 Variationen von dieser Idee und ich schaue dann, welche 5 ich mir behalten möchte und mit denen ich weiterarbeiten möchte. Wer ist da jetzt kreativ? Die Maschine oder die Künstlerin oder der Künstler? Es wird dann eher ein Dialog, ne? Und dann stutzt man vielleicht das maschinelle Lernen oder die sogenannte künstliche Intelligenz auch ein bisschen zurück auf die Rolle, die ja Computer davor auch schon eingenommen haben im kreativen Prozess, nämlich die eines Werkzeugs, das halt gewisse Dinge für mich machen kann und gewisse andere Dinge übernehme ich lieber selber. Und dann wird es eher ein Dialog zwischen Mensch und Maschine. Und diesen Dialog zu gestalten, das sehe ich eigentlich größtenteils als die Aufgabe in den nächsten Jahren. Und weniger die Frage, ob da jetzt die Maschinen das untereinander sich ausmachen.
Künstliche Intelligenzen begegnen uns zum Beispiel in Chatbots, als virtuelles Gegenüber, das uns Input gibt und als kreatives Werkzeug oder Quelle der Inspiration dienen kann.
Ja, vielleicht ein Begriff im Zusammenhang auf das, was wir jetzt gerade auch diskutiert haben, also diese Idee vom Computer als Gegenüber. Eine zentrale Figur in musikalischer Hinsicht ist der George Lewis, der sich schon jahrzehntelang mit dem Voyager-System beschäftigt hat, mit diesem gemeinsam mit der Maschine improvisieren. Also der hat lange bevor die gegenwärtigen KI-Hypes da entstanden sind, hat er Programme geschrieben, die mit ihm improvisieren gemeinsam. Und der stellt die Frage, why do we want our computers to improvise? Also warum haben wir überhaupt diese Sehnsucht, dass die Maschinen wiederum das mit sich selber ausmachen sollen? Und er verwendet da, glaube ich, den Begriff der Virtual Sociality, also dass das quasi eine Form der sozialen Interaktion ist auch, aber halt virtuell, aber macht ja nichts. Ich kommuniziere mit dieser Maschine. Und er sagt, also in diesem Moment quasi Musiker zu sein und diese Sachen ausprobieren zu können, das ist einfach viel zu interessant, als dass man das auslassen könnte. Also da gibt es noch diese Idee, dass er sagt, glaube ich, improvisieren heißt, den Standpunkt eines Gegenübers zu erfahren und dadurch auch den eigenen zu hinterfragen. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, das immer wieder hervortritt, dass uns eigentlich die sogenannte künstliche Intelligenz viel mehr über uns selber erzählt als über die Maschine, obwohl wir diese Sehnsucht haben nach der Maschine. Ja. Und deshalb endet man bei der Frage, why do we want our computers to improvise, eigentlich bei der Frage, why do we want to improvise and how do we want to do it. Ne? Das finde ich einen interessanten Gedanken.
KIs können Dinge erstellen, kombinieren und Lösungsansätze vorschlagen. Das ist für uns Anwender, ob als Komponist oder als Otto-Normalverbraucher, sehr praktisch. Doch was hat es mit der Urheberschaft dieser Denkleistungen auf sich? Übergibt uns die KI die Urheberschaft ihrer Denkleistung? Hat sie denn überhaupt Urheberschaft daran, wenn maschinelles Lernen nur auf der Basis von Datensätzen funktioniert, die aus Denkleistungen anderer Menschen bestehen?
Ich glaube, das ist auch in der menschlichen Kreativität so angelegt, dass oft die Ideen, die uns spontan erscheinen, vielleicht gar nicht so spontan sind, wie wir das oft glauben. Die kommen von irgendwo her. Wir machen uns das nur nicht immer so bewusst, weil es auch schlicht und einfach nicht notwendig ist im Alltag. Das ist als Akademiker anders, ne? Weil da muss man klar aussegnen, wo Ideen herkommen. Und dann gibt es natürlich irgendwie diese Ursuppe des menschlichen Gehirns, wo das halt verwurstet wird und da kommt irgendwann ein neuer Gedanke dabei raus. Und in der künstlichen Intelligenz ist es natürlich ganz ähnlich, ne? Dass diese Datensätze, auf denen halt trainiert wird und man nicht sagen kann, wo dann spontan neu kombiniert wird und neu transformiert wird.
Hiermit verabschieden wir uns für heute und hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz in der Musik verschaffen konnten.